Der Retro-Kompott Stammtisch. Hier treffen sich jeden Freitag ab 21 Uhr Podcaster des Retro-Kompott-Teams, Hörer und Fans zum lockeren Talk über ihr Hobby. Die erste Stunde des fertigen Stammtisches wird hinterher allen Hörern des Retro-Kompott-Kanals kostenlos zur Verfügung gestellt. Die komplette Folge gibt es für alle Unterstützer bei Patreon und Steady. Jeder kann mitmachen, kommen und gehen, wie an einem echten Stammtisch.
Da dort jeder, der Lust und Zeit hat, mitmachen kann, weisen wir explizit darauf hin, dass alle getätigten Aussagen und Meinungen subjektiv sein können und nicht grundsätzlich die Meinung der Podcast-Betreiber darstellen. Die Audioqualität kann ebenfalls sehr schwankend sein, da, wie erwähnt, jeder, ob mit Top-Equipment oder Handy, eingeladen ist, sich mit uns hier zu treffen. Themen wie Religion oder Politik lassen wir am besten am Nachbartisch liegen. Dafür müsste man sich grundlegend und intensiv vorbereiten. Und das kann ein spontanes öffentliches Format wie dieses hier nicht leisten.
Mal schauen, wer sich heute alles eingefunden hat.
Hallo Richard.
Hallo.
Bist du auf der Gamescom oder bist du schon wieder zu Hause?
Ich bin wieder zu Hause.
Gut oder schlecht zu Hause? Erkältung, fertig?
Ja, genau, das Übliche. Oh. Ja, das ist das Übliche. Also ich habe mich, irgendwie bin ich fertig für heute. Also für die, weiß auch nicht, dass die letzten Tage waren so ein bisschen anstrengend. Aber Gamescom war nur ein Tag, das war zum Glück nur der Mittwoch. Das war der unanstrengendste Tag, wenn ich mir das so anschaue, was da sonst die Tage darauf passiert. Folge ja der Kunchi Kitty, die ja da wirklich von morgens bis abends, die ist immer noch unterwegs, wenn man sich den Stream anschaut, die macht so einen Nreal-Livestream immer. Und läuft dann halt durch die ganzen Hallen und spricht mit Leuten und so und macht so ein paar Challenges, ne? Und die ist jetzt immer noch unterwegs. Nicht mal ganz aus der Gamescom raus, aber läuft gerade aus so Richtung Ausgang. Also man kann der total folgen. Und die, witzigerweise, die treffe ich jedes Mal, wenn ich auf Gamescom bin, läuft die mir immer über den Weg. Also da ist die Gamescom anscheinend nicht groß genug, dass man sich nicht doch mal über den Weg läuft. Genau, und die macht das ganz gut. Also ist er ja auch unterwegs, spielt ab und zu ein paar Spielchen und deswegen muss ich nicht jetzt so unbedingt, ich habe nicht das FOMO-Gefühl, dass ich da was verpasse, sondern einen Tag habe ich jetzt die wichtigsten Sachen mitgenommen. Ne? Chris Hülsbeck hat mir wieder Hallo gesagt, der hat mir wieder eine CD verkauft, eine neue, der hat ja auch wieder was auch cool. Dazu. Der ist jetzt 40-jähriges Jubiläum und so, ne, mit Chris Hülsbeck. Und so weiter und so fort. Also allein, das ist ja schon wieder ein Grund, mal vorbeizuschauen. Aber auch die anderen Sachen sind ja sehr spannend. Muss ich jetzt nochmal die ganzen Videos, die ich zusammen erstellt habe, mal nicht demnächst zusammenschneiden. Aber ich kann mir bisher zu nichts.
Nee, genau, und
Tobi ist auch noch da.
Hallo Tobi.
Ja, hallo, grüße euch.
Hast du dich von dem Samstag erholt?
Ja, doch.
Ja, und deine beiden Töchter auch. Fanden sie es denn in Ordnung oder war das ein? Hätten sie lieber was anderes gemacht?
Nee, das hat denen sehr gut gefallen. Also wir wollen auch nochmal wiederkommen. Also
ja,
wenn wir mal Zeit haben. Nee, war sehr schön. Also wir sind noch gut nach Hause gekommen. Wir haben ja noch den Mio haben wir nochmal eben mitgenommen. Haben wir auch mal eben abgesetzt. Der war ja auch ganz angetan da von meinen Rechnern, die ich da noch mitgebracht
habe. Ja.
Ja, nee, war schön.
Klasse. Ich kann ja mal beginnen, weil wir haben noch gar kein Intro. Also willkommen zur Ausgabe 396. Ich musste gerade um die Ecke luschern, weil hier die Spiegelung von meiner Tischlampe etwas nervte. Am 28.08.2026 und wir haben ja, wie ihr eben schon gehört habt, ein bisschen, unsere Klassiker sind schon da und der Tobi halt und der Richard und wir sitzen hier und reden ja so ein bisschen über Gamescom oder ja oder nein, muss man da sein und ich bin tatsächlich ganz froh, dass ich nicht da bin. Ich habe von dem letzten Mal, wo wir da waren, das ist ja auch schon 6 Jahre her, tatsächlich auch immer noch so ein Grundsummen im Kopf. Das ist immer recht lauter in der Halle.
Kommt doch an, welche Halle du bist, aber und an welchem Tag. Welche Faktoren, die eine Rolle spielen.
Ja, für mich ist das tatsächlich, ist das echt ein Problem da. Ich kann das nicht mehr so gut wie früher. Früher hätte ich da easy bei diesem Gewummer, aber ich fühle mich stetig unter Druck. Irgendwas habe ich so nach dem Motto, irgendwas hast du vergessen, irgendwie klopft jemand an der Tür und will was von dir. Wenn man es ab kann, ist ja gut. Ich tue mich ein bisschen schwer damit.
Am besten gleich direkt durchgehen zur Retro-Halle.
Genau.
Ja.
Das habe ich auch gemacht, also so, beziehungsweise ich war ja erstmal in der Business-Halle, weil da musste ich auch noch ein paar, ja, Mal schauen, was da so gibt, geschäftstechnische Themen und dann rüber in die Retrohalle und natürlich da entsprechend, also in die Halle und die Retrohalle sind ja beide so auf den anderen gegenüberliegenden Seiten und somit habe ich das meiste, was ich immer so mir im Jahr vornehme, abgehakt. Plus natürlich dieses Jahr war ein besonderes Schmankerl oder so zwei, wenn man so möchte. In der unteren Ebene, da bin ich ja normalerweise nicht unterwegs. Also da gibt ja immer so Halle oben und Halle unten. Und oben der 10.1 ist es, glaube ich, sind ja, die ist oben. Das ist ja die Retro-Halle und die Indie-Halle oder Arena in der Halle. Und unten ist dann tatsächlich alles etwas dunkler irgendwie gefühlt, aber auch nicht nur das, weil es unten im Keller ist, sondern auch, weil ja, aus welchen Gründen auch immer da weniger Licht sozusagen da aufgestellt wird für die ganzen anderen Geschichten. Aber die haben tatsächlich eine Commodore, der Commodore-Stand ist da, das war etwas surreal mit den ganzen Sachen, die da drin waren. Und die Handys natürlich auch, unter anderem, ne? Aber auf gegenüberliegenden Seite war Atari und da habe ich auch ein paar schöne Fotos gemacht, wie ich so von dem Atari-Symbol zum Commodore-Symbol rüberschaue. Und Mercopius war auch damit, auch einen etwas größeren Stand als beim letzten Mal noch, mit sehr vielen Spielen zum Ausprobieren und dann natürlich auch alte Simulatoren wie Gunship 2000 und so im neuen Gewand und die hauen ja wirklich einiges raus und sind tatsächlich immer noch auf Suche, also sind ja auch Publisher in der Form und nicht mehr so wie früher nur auf diese alten, also sagen wir mal, die alten IP-Spiele angewiesen oder so fokussiert, sondern man kann auch als Spielentwickler tatsächlich be sich bewerben. Und auch übers Publishing dann vielleicht auch seine Spiele über die vertreiben lassen. Fand ich sehr spannend. Genau. Und das sind so die Highlights dieses Jahr, die man sonst ja, ne, dann hat man schon mal die Chance, mal einen Commodore-Stand zu sehen. Das war wirklich das erste Mal seit Jahrzehnten wieder so, ne?
Keine Frage.
Warst du mehrere Tage da, Richard, oder nur am Mittwoch?
Geplant waren mehrere Tage, aber ich habe es dann aus finanziellen und anderen Gründen nicht geschafft, noch einen Tag ranzuhängen. Und dann musste halt der eine Mittwoch reichen. Reicht eigentlich auch für das, was ich mache zumindest. Natürlich wäre besser gewesen, wenn die Bahn nicht abgestürzt wäre und der Fahrer dann nicht, oder er hätte es immer andersrum, er hätte es geschafft, den ICE wieder zum Laufen zu kriegen. Das hat er nicht geschafft. Das habe ich auch noch nie erlebt, dass die den nicht mehr hochbooten konnten. Und dann mussten wir aussteigen und sind dann 2 Stunden länger mit der Bümmelbahn da reingefahren bis nach Köln. Und das hat uns 2 Stunden gekostet. Genau, aber wenn diese 2 Stunden, wie wir die gehabt hätten, ich wäre noch ein paar anderen Leuten da, dann wäre es nicht so am Schluss so extrem, sage ich mal, stressig geworden, wo ich dann mit meiner Kamera ganz schnell durch die Retrohalle und die Indie-Halle gelaufen bin, um da alles aufzunehmen und natürlich auch nochmal festgestellt habe, oh, da war noch Commodore und Microprose war ich noch gesehen und. Dann bin ich da nochmal schnell dran vorbei. Genau, aber für das, was, also wenn man jetzt nicht die ganzen AAA-Sachen in den anderen großen Hallen anschauen muss, dann kommt man da, glaube ich, um den Tag gut aus. Natürlich ist durch diese Wildcard-Benutzung und das, also ich habe vielleicht mitbekommen, im Frühjahr gab es ja den gesamten Tag, Business- und Medientag am Mittwoch, gar keinen, sage ich mal, soll man das nett umschreiben? Also die Kids und so, ne? Also die Konsumenten so rum, die dann ein Ticket kaufen konnten, sondern die durften dann erst am nächsten Tag rein, am Donnerstag. Und das haben sie jetzt aufgeweicht. Da gibt es ja für exorbitante Preise so ein Wildcard-Ticket schon am Mittwoch. Und man darf dann wirklich schon ab, also die dürfen dann alle ab 13 Uhr rein. Das heißt, man hat nur den Vormittag, um schnell mal die ganzen Sachen auszuprobieren, weil man weiß sowieso, wo die dann alle rumlaufen werden, in den großen AAA-Ständen meistens und dann 2 bis 3 Stunden vielleicht, also wenn man Glück hat, ist auch weniger. Muss man sich halt anstellen. Ne? Also es ist natürlich nicht so überlaufen wie jetzt vielleicht, weiß ich, wie es jetzt am Freitag wird es ja mal voller und Samstag, Sonntag wird es wahrscheinlich richtig voll werden. Soll aber auch schon die Tage jetzt, wie ich das gesehen habe, hier im Livestream von Conchi Kitty, einiges los gewesen sein und die sind alle schon ganz schön platt von den letzten 2 Tagen rumlaufen. Genau, aber ja, das ist so meine Einschätzung so, ne? Also wenn man sich die AAA-Sachen sparen kann, dann kommt man in einem Tag gut aus.
Bei mir ist das letzte Mal, wo ich da war, da hatte ich mir, glaube ich, 2, 3 Titel rausgesucht. Und selbst an dem Tag, wo eigentlich nur die geschäftlichen Kontakte gestärkt werden sollte, war es dann so, dass dann auch trotzdem eine halbe Stunde bei Spielen zu warten war. Das war sehr, sehr nervig.
Ich war das
Genau.
letzte Mal vor 10 Jahren da, also da war es auch schon sehr recht laut, aber da war ich ja 10 Jahre jünger. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist, aber also, wir sind dann einfach nur planlos, wir haben da nicht viel auf dem Zettel gehabt, wir haben da, wo wenig Platz war, sind wir hingegangen damals. Aber ich würde mich da nicht 5 Stunden irgendwo eine Schlange anstellen und dann ein kurzes Spiel anspielen, wenn überhaupt, was man dann sowieso später nochmal spielen kann, um dann da wieder nach Hause zu fahren. Also gut, muss jeder selber wissen, wenn man natürlich mehrere Tage ist, kann man das machen, aber... Also,
gibt ja halt Fans, ne? Die das, sonst würde es ja nicht funktionieren, ja, wenn die Leute das nicht machen und 3 Stunden für ein Spiel anstehen. Ich meine, klar, man kriegt dann, die sind natürlich dann so gesehen, ich habe das auch dann vor, was war letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch mal gemacht, dann war schnell am Business-Tag dadurch gerauscht und dann hatte man wirklich nur eine Viertelstunde Wartezeit und konnte dann mal hier auch sich Doom, nee, Doom hatten sie nicht, aber irgendwie irgendwas anderes, keine Ahnung, was ich da gespielt hatte, und dann kam man auch mal schnell dran und konnte auch was abstauben, ne, so immer so verschiedene, ja, Sachen, ne, die so, die man so, so mitnimmt, also so Kleinigkeiten halt, und das natürlich ist natürlich für einige auch toll, wenn sie dann irgendwie was abstauben können, ne, was auch immer das ist. Dann ich habe auch ein T-Shirt wieder bekommen und dann habe ich mir auch noch tatsächlich beim mich hinreißen lassen beim Commodore Stand mir 2 T-Shirts zu besorgen. Die hatten dann noch ein paar andere Sachen so im Merch Shop. Man kann also keine Hardware kaufen in dem Sinne, aber Merchandise gibt es da überall. Das ist ja auch so ein großes Thema. Also nicht nur die Merchandise-Halle, wo man alles Mögliche auch kaufen kann, von bis, sondern auch, dass jeder Stand in einer gewissen Weise auch einen eigenen Merchandise-Bereich hat. Ne? Also egal, ob die CD Projekt Red mit ihrem Witcher-Zeugs oder aber auch all die anderen, die ja unterwegs sind. Ne? Also ist ja eine Menge von Lorecraft bis sonst was. Also sind ja sehr viele da. Ne? Hier Rayman ist ja auch 30-jähriges Jubiläum gerade und so weiter. Also da kommt man gar nicht mehr daher, was da alles gerade los ist, auch auf der AAA- oder AA-Seite. Unabhängig davon, aber das sind dann die Gründe, warum einige vielleicht auch ein bisschen länger anstehen, um sich dann so mit irgendwelchen Zeugs einzudecken. Und das kennen wir vielleicht auch noch von damals. Also ich habe das auf der CeBIT ja auch gemacht, unter anderem. Aber im Nachhinein dachte man so, was habe ich denn alles für Blödsinn mitgenommen? Aber das Thema hat man, glaube ich, auf der Gamescom eher weniger, weil das dann wirklich eher Games-relevante Themen sind.
Ja gut, wenn man was abstauben kann, ist ja in Ordnung. Aber
genau, das ist ja die Kitchen da voll
von der jeder. Muss ja auch jeder, klar, muss ja auch jeder selber wissen, sicher.
Genau, also die richtigen Fans da, ne, die sind dann da auch wirklich, sieht man ja, ne, also die nehmen sich die Zeit und das wird auch immer, ich habe auch die letzten Tage verfolgt, da gab es ja auch ein Gamescom Studio auf Twitch, die haben dann auch dann einige reingeholt von den Entwicklern und die haben sich auch alle dann bedankt bei den Fans, dass die und der Community, dass die alle so toll unterstützend sind und sich auch diese langen Wartezeiten an den Ständen antun, um irgendein Spiel mal kurz anzutesten. Ne?
Ja. Ja, ist nichts mehr so.
Genau, aber das du meinst, mit der Lautstärke ist es jetzt, fand ich jetzt nicht so schlimm. Also klar, es gibt natürlich Bereiche, wo dann natürlich ein bisschen mehr Lautstärke zu vernehmen ist. Also entweder gibt es dann wahrscheinlich so ein paar Stände, die dann natürlich auch so irgendwelche Live-Aktionen machen, wo dann irgendwie Show geboten wird. Da gab es so einen Stand, das machen die morgens und abends wohl. Das ist aber, die haben auch einen Preis gewonnen für einen der besten Stände, glaube ich, auf der Gamescom. Da gibt es so ein paar Awards, die es dann auch gab dazu. Und aber ich fand es in der Retro-Halle relativ ruhig und in der Indie-Arena auch. Aber wie gesagt, ich war ja auch nur den etwas ruhigeren Tag da. Aber ich finde es eher lauter in den unteren Etagen, wo es zum einen dunkler ist, aber zum anderen auch, je nachdem, wo man ist, natürlich viele Streamer auch eingeladen werden und dann natürlich dann auch Show machen. Und das fand ich natürlich auch extrem laut, muss ich sagen. Aber das hängt ja so ein bisschen zusammen, dass zum einen die Geräuschkulisse lauter ist, damit die Streamer verstanden werden, weil die Menschen drumherum auch schon laut sind, ne, und sich unterhalten. Und dadurch die Geräuschkulisse auch noch ein bisschen sich so nach oben schaukelt gefühlt. Das ist dann eher in den Hallen mir aufgefallen, dass es da ein bisschen lauter geworden ist, ja.
Jungsi ist da. Hallo Jungsi.
Hallo.
Wobei stören wir dich?
Nix. Hi zusammen.
Hallo.
Ja, Jungsi, für dich habe ich leider keinen Stand gefunden, wo es ein neues Spektrum, ein Spektrum-Stand wäre auch schön gewesen. Und den habe ich nicht gefunden, nur den Commodore-Stand, den es ja jetzt wieder gibt auf der Gamescom.
Ja, ist ja trotzdem schön zu sehen.
Genau, aber es gab natürlich auch in der Retro-Arena auch einige schöne, ich habe es nicht direkt auf Spektrum geschaut, das muss ich mir in meinen Videos nochmal anschauen. Wie gesagt, bin ein bisschen durchgerauscht, um dann auch später den Zug zu bekommen. Aber unter anderem war ja der Mini, Vectrex Mini wieder dabei, hier Retro-Mod war ja wieder dabei, Factor 5 mit, wie gesagt, Chris Hülsbergs 40-jähriges Jubiläum war da, und noch so ein paar andere müssen wir überlegen. Aber war auf jeden Fall wieder toll, mal die ganzen Retro-Sachen zu sehen und die ganzen Aussteller mit den Retro-Museen und so weiter mit ihren ganzen Automaten. Das hat wieder Spaß gemacht, auch wenn ich kaum Zeit hatte.
Ja, ich habe schon ein, zwei Videos auf YouTube gesehen, wo ein bisschen Zusammenfassungen war, wo Influencer unterwegs waren, auch in der Retro-Area und war ganz nett, ne? Commodore, Atari jetzt so da mit diesem Activision-Deal und so weiter.
Also ich habe auch schon geguckt da auf YouTube, also der Commodore-Stand sieht ja wirklich klasse aus, also
ist ein bisschen szenisch hell, ne? war interessant, ja.
Ja, also gut, wenn man bedenkt, wie schnell das wieder aus dem Boden gestampft worden ist und einer hatte, glaube ich, kommentiert, ja, er hätte eigentlich so einfach mit einem Tapeziertisch und Rechnern drauf gerechnet, aber nee, die haben da richtig aufgefahren, also
ja.
Sah richtig toll aus, was ich so gesehen habe.
Genau. Ich muss ja nochmal das Video schicken, dann wenn ich es alles zusammengeschnitten habe. Ich bin da mehrfach die haben ja einen zentralen Tisch in der Mitte auch, so einen runden. Und da sind so verschiedene, solche Zylinder, Behälter gewesen und dort waren dann, die hingen dann die drei Telefone drin und unten dann die Joysticks auch nochmal und die auch der und in der Mitte auch nochmal der neue Cyberpunk, die Cyberpunk Edition Commodore 77 und drumherum auch nochmal die Rechner, ne, verteilt zum Ausprobieren. Und das sah so in den Showcase, das sah schon sehr edel aus, ne? Also wie so fast so, kann man sagen, so fast schon museumsartig, aber es ist natürlich Produkte, die, genau wie die Joysticks ja auch, diese Tech-2-Joystick, die man da auch kaufen konnte, die waren da auch nochmal in verschiedenen Editionen ausgestellt. Ja, also es war auf jeden Fall interessant. Ich habe jetzt keine Zeit zum Ausprobieren gehabt. Dann war natürlich noch ein Bereich, das war der neue, haben sie auch announced vor ein paar Tagen, das hatte ich nicht erwartet, dass sie das damit ausstellen, aber das war hier die 35 Jahre Alien Breed. Konnte man ja auch anzocken mit dem ganzen Joysticks und so weiter. Da hatten sie auch einen kleinen Bereich für.
Ja, und diesen Cyberpunk C64.
Genau, der stand in der Mitte so von dem ganzen, von der ganzen Ausstellungsfläche.
Ja, der kam ja plötzlich nochmal aus dem Nichts raus, ne? Also
genau.
Das hat er sich extra wohl nochmal einfallen lassen für die Gamescom wohl, nehme ich mal an, und um da so ein bisschen jüngere Leute auch ranzulocken, obwohl ich jetzt gar keinen Bezug sehe zu, ich meine, Cyberpunk habe ich auch gespielt, das ist auch ein tolles Spiel, aber ich sehe jetzt nur nicht den Bezug zu C64 und Cyberpunk, aber okay, ich meine, sieht klasse aus, so ist es nicht, aber mein Ding ist es jetzt nicht, meine
nicht
Meinung.
Nicht bestellt?
Ja. nee, da bin ich raus. Da ziehe ich doch nochmal den C64C in Founders. Also der sieht so toll aus. Den habe ich mir nochmal nachbestellt jetzt.
Okay.
du hast ja ein paar mitgebracht. Wir waren dann ja auch viele, viele Ereignisse, die in den letzten Wochen oder letzten Woche passiert sind. Gerade auch das Sommerfest am Samstag, dann nachdem wir ja einigermaßen aus dem Retro-Stammtisch, weiß gar nicht, wie spät das dann war oder früh morgens es war, aber dann auch dann fertig waren. Und dann, das war der Samstag, ne, da warst du ja dann auch dabei, Tobi, hast deine Sachen mitgebracht und dann darauf, der Tag danach war ja auch nochmal interessant für viele, also da waren auch einige aus Hamburg ja da, das war ja in Braunschweig die Retronomicon, aber dazu kommt dann, da erzähle ich dann später auch nochmal was. Aber ja, ich war froh, dass ich mal wieder in Hamburg war am Samstag. Und mal auch den Tobi, den ich zuerst ja nur, man erkennt sich ja an der Stimme, ne? Aus Gründen. Genau. Und dann erstmal so, Moment mal, die Stimme kenne ich doch, habe mich umgedreht, aber mal so, ja, das ist er. Und Tizi war auch gleich dabei, aber der kommt vielleicht auch nochmal dazu.
Ja, bestimmt.
Ja, genau. Ja, ich konnte mich leider nicht mehr. Du warst, glaube ich, dann schon weg.
Ich
wollte mich noch mit dir ein bisschen austauschen, weil wir haben ja auch noch ein paar Fotos gemacht. Ich weiß gar nicht, wo ich die hinschicken soll.
An mail@retrospieleclub.de schickst du die und dann freuen wir uns sehr, dass wir die noch benutzen dürften.
Alles klar. Ja, mache ich. Super, danke. Ja, wir haben, meine Töchter haben ja noch ein paar Fotos gemacht, ich auch. Und ja, genau. Ja, Tisi war auch noch da, genau. Ich bin aber, als ich dann die Rechner aufgebaut habe, bin ich da gar nicht mehr so weggekommen. Also nee. Es war sofort ein Pulk von Leuten um mich rum. Dann bin ich noch kurz mit dem, ja, wie soll ich sagen, dem Weltrekordhalter für Decathlon. Den habe ich nochmal herausgefordert. Genau. Und da habe ich dann noch ein bisschen gespielt. Und dann kam schon Richard netterweise, sagte, hier, da stehen so viele Leute, da sind welche an deinen Rechnern dran. Nicht, dass die da was verstellen und so. Ich sage, okay, ja. Nee, deswegen, ich hätte mich gerne noch mal wieder mehr umgesehen, aber ich bin da gar nicht weggekommen, also von den Rechnern. Da waren auch immer so viele Fragen. Ich meine, gerne auch beantwortet, war klasse. Und ja, ich habe dann ja nochmal eben bei Richard nochmal die VR-Sachen ausprobiert und dann war ich auch schon wieder bei den Rechnern bei mir da. Der Apollo, den hatte ich ja noch gehabt. Den Mega 65, das war ein richtiger Unlock-Punkt wohl, ne, so wie ich das bemerkt hatte. Also da waren auch viele Fragen und dann, nee, war ganz interessant. Also hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Aber ich muss ja nochmal so herkommen. Ja, ich komme noch mal so her, dass ich mich noch.
Ich meine, das ist immer so, wenn ich dann hinkomme mit meinen Sachen, ich hole auch mal ein paar, aber ich hätte das nicht alles dabei gehabt, weil ich leider kein Fahrer hatte oder jemanden, der mit mir mitgefahren wäre. Und auch seine, also da war auch noch jemand, der so eigentlich noch was ausstellen wollte, so ein Flipper-Teil, aber der konnte nicht. Dann hätten wir noch noch den VR-Flipper gezeigt mit dem Kasten. Das wäre aber auch noch mal ein Highlight zusätzlich gewesen, aber das muss man halt fürs nächste Mal aufheben. Und ja, das ist halt so. Ne? Wenn du Sachen mitbringst, die Leute sind natürlich auch fasziniert und wollen auch was ausprobieren. Ne? Und dann kommt, also bei mir ist es zumindest so, ich komme meistens auch zu nichts.
Nee, ganz klar. Ja, ist dann ja auch so. Also, ja. Hat aber auch Spaß gemacht. Also.
Genau, das ist dann der andere. Ja. Du hast dich ja auch gut da mit den Leuten unterhalten und da war auch viel Interesse zu dem, gerade zu deinem Equipment. Von daher, und ne? Ich fand es auch super, dass du es mitgebracht hast. Also beide Daumen nach oben. Sag
ich noch. Nächstes Mal kommt ja noch das Telefon mit.
Stimmt, das Telefon und noch ein Joystick, ne?
Und die Tech 2, ja, genau. Ja,
genau.
Mal sehen, ob Patrick den dann besser findet als den Arcader.
Ja, Patrick hat auch noch gesagt, das tat ihm furchtbar leid, dass er da über dieses Stück Technik so hergezogen ist und nachher sagt, das ist das neue heiße Scheiße. Und Patrick so, okay, Entschuldigung.
Ja, ich habe es gehört. Ich habe das bei euch im Podcast noch nachgehört. Welchen Gast er wohl meint.
Ja, genau.
Nee, überhaupt. Ich weiß ja, wie er es meint. Also, zum Arcade hätte ich jetzt noch was sagen können, weil man kann den wirklich noch justieren und einstellen. Auch den Weg kann man noch justieren. Also so ist es nicht. Also, naja. Gut, mit dem Gold ist Geschmackssache.
Genau.
Aber muss ich ja selber wissen. Und den Apollo hat er gar nicht gesehen, auch in der ganzen Aufregung. Den hätte ich ihm ja auch mal gezeigt.
Du hast auch noch irgendwas anderes dabei gehabt, ne? War das nicht noch ein Joystick, oder?
Nee, also ich hatte zwei Arcader noch mitgebracht.
Okay.
Dann den C64 Ultimate in Founders den Apollo A6000.
Ja, okay.
Und was haben deine Töchter zu der Veranstaltung gesagt?
Ja, hat ihnen gut gefallen.
Nicht gelangweilt, das... Das klingt gut. Es sah manchmal so aus, ob die da am Handy waren, aber...
Ja, das am Handy sind sie ja sowieso, das ist ja die Generation. Genau. Aber also es hat denen wirklich gut gefallen. Die haben ja dann auch noch Rayman gespielt. Das haben sie damals, als sie jünger waren, haben wir das zu dritt immer gespielt oder haben sie zu zweit gespielt. Das haben sie bei euch ja gefunden, das...
Ja.
Haben sie dann auch alles gespielt und dann haben sie Decathlon nochmal gespielt mit Mio. Ich konnte leider nicht immer, ich war ja immer beschäftigt da mit den Rechnern, kam ich leider nicht so rum, aber nö, die haben schon ihren Spaß. Also.
Glaube ich auch. Das hat, ja. sah nicht gezwungen aus.
Genau, und die eine war ja auch sehr angetan von dem VR, von dem Zeugs da, das ich mitgebracht hatte, dem auch bis länger gespielt.
Ja. Alexandra sowieso, die ist ja sehr, also die Ältere, die ist ja sehr fixiert immer, die spielt ja heute noch viel. Ja, ich weiß gar nicht, hat Franziska auch VR ausprobiert? Ich weiß gar nicht.
Ja, doch, beide.
Ah, okay.
Ja. Mhm. Genau, Jonte auch noch. Und das war eine gute Runde.
Ja, ich habe es ja auch dann auch noch geschafft bei dir.
Stimmt, hast auch nochmal die Chance gehabt, ja.
Ich hab übrigens, ist das auf deinem YouTube-Kanal, meine ich, habe ich gesehen, dass du Arcade Paradise da hast.
Richtig, ne? Das hat Jonte angefangen zu spielen. Ich hoffe nicht, dass der mir jetzt meinen Spielstand ruiniert hat. Aber nee, alles gut. Ich habe das angefangen mit, das gibt es ja auch als Flat-Version, ne? Also nicht VR. Soweit ich das mitbekommen habe, das wusste ich gar nicht, weil ich habe das ja erstmal auf VR gespielt und dann so, oh Moment, das gibt es ja auch als normale Version auf Steam.
Das habe ich vor 4 Jahren auf meiner Switch gespielt.
Ah, schon so alt ist es,
ja. Habe ich durchgespielt. Hat richtig Spaß gemacht. Und das sieht aber jetzt richtig klasse aus auf der Meta-Quest.
Genau, Meta-Quest.
Das kannst du jetzt mit der Switch nicht vergleichen. Ich habe da damals, als ich die Switch hatte, wollte ich nur ein Spiel haben, was ich auf dem Handheld und auf dem Fernseher spielen konnte. Deswegen hatte ich. Das ist toll, das Spiel. Macht richtig Spaß.
Ja, es ist ein bisschen eintönig am Anfang. Vielleicht wird das auch noch anders, weil du musst ja, die Story ist ja so, du hast ja bisher ja der Sohn eines Vaters, der ein Waschsalon betreibt und du sollst ihm ja da unter die Arme greifen, während er nicht da ist, irgendwie so. Aber im Hinterzimmer baust du so langsam nach und nach so eine Arkade, diese Arkade-Automaten da aus, die damit dann auch irgendwie mehr und mehr abwerfen dann, ne? Wenn die Leute da ihre Wäsche stapeln und man die dann ja auch reinstopfen muss in die, erstmal in die, ja, in die Wäscheautomaten da und anschließend nochmal in den Dryer, also in den Trockner. Und dann erst kannst du ja sozusagen wieder auf den Tisch stellen und auf der anderen Seite, wo die dann abgeliefert werden, dann kriegst du halt deine Kohle für, ne? Und damit investierst du ja sozusagen in diesen Arcade-Automaten oder die Halle, die dann da sich so nach und nach weiter ausbaut. Und dann kaufst du natürlich von dem Geld auch so neue Automaten ein und und so weiter und so fort. Aber das ist ja schon sehr anstrengend mit VR, weil du musst das ja wirklich physikalisch machen. Du läufst dann dahin, das kannst du mit dem Joystick machen, aber dann greifst du wirklich mit den Controllern an nach diesen Behältern, also diesen Körben mit der Wäsche. Dann musst du dann wieder rüberlaufen zu den Automaten, dann die ablegen, dann musst du die drei Wäscheteile da in das Loch da stecken und dann musst du die Tür auch noch zuschmeißen, zuhauen irgendwie und dann den Knopf oben drücken. Oh, das ist ganz schön anstrengend auf Dauer.
Es ist ein bisschen mühselig am Anfang, da muss man ein bisschen hartnäckig bleiben, am Ball bleiben, aber wenn du dann am Ball bleibst und der Rubel erstmal rollt, dann wird es richtig gut. Also,
meinst du, kommt noch was, ja?
Ich will jetzt nicht spoilern, aber machen wir ruhig weiter.
Okay, gut, weil ich bin jetzt erst nach einer Woche dabei und ich habe jetzt mir auch gleich ein Virtual Reality System bestellt, das Virtual Reality, diese Plattform tatsächlich, die ist dann auch gerade für $1,400 oder so. Die habe ich jetzt auch mir geholt. Und du kannst die Spiele ja auch spielen. Du kommst noch nicht wirklich dazu, weil während du die Spiele spielst, versäumst du ja sozusagen dann das Geld sozusagen einzunehmen, um dann mehr Geräte zu kaufen. Ne? Ja, aber du kannst die Spiele auch alle mal anspielen, das ist auch ganz lustig. Ist ja auch so ein Ballerspiel dabei mit einem Lightgun und so weiter und ein paar andere. Auch ein Racing-Spiel habe ich gesehen. Und eine Art GTA 1-Klon, glaube ich, so ein bisschen und so weiter. Da sind dann ein paar interessante Automaten mit Minispielen dabei. Und als ich die VR-Brille aufgesetzt hatte, sah ich auf einmal mein Zimmer. Also der hat dann in Pass-Through sozusagen mein Zimmer reinprojiziert. Das fand ich ein bisschen irritierend. Dann kannst du irgendwie dann so, in deiner Hand hast du so Mini-Automaten gehabt, die ich dann wahrscheinlich irgendwie positionieren konnte in meinem Raum oder so. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber ich wollte dann auch nicht diesen Teil spielen, weil ich nicht vorbereitet war, in meinem unaufgeräumten Zimmer da irgendwie was zu streamen oder aufzuzeichnen. Deswegen habe ich den Teil erstmal wieder rausgeschnitten. Aber wenn ich mal irgendwo wo bin, wo in einem Büro, wo ich das mal zeigen kann, dann mache ich das auch mal wieder, weil es gibt ja so einige Spiele in Virtual Reality, beziehungsweise das heißt ja dann Mixed Reality Modus, dann kannst du nämlich die Umgebung wahrnehmen und dann da die Objekte reinprojizieren und dann mit denen interagieren, ne? Und das fand ich schon so erstmal lustig, die Idee, aber da war ich irgendwie ganz baff. Ne? Aber genau, ich mache es dann erstmal weiter und dann schau mal, wie es weitergeht.
Ja, du kannst später auch nochmal in Hilfskräfte investieren. Also du brauchst ja nicht mehr selber reparieren oder wenn da irgendwie was kaputt ist oder die Toilette verstopft ist und so. Da gibt es dann überall, kannst du dann noch Leute anheuern oder so einen Hausmeister, der sich darum kümmert und dann hast du immer, also nach und nach hast du immer mehr Zeit, dich dann mit den Geräten zu beschäftigen, also selber zu spielen.
Das ist gut, ein guter Hinweis, weil das mit der Toilette ist tatsächlich etwas eklig, gerade in Virtual Reality, weil du wechselst dann, wenn du die säubern musst, wirst du auf einmal etwas tiefer positioniert mit der Kamera und hängst dann fast schon in der Kloschüssel drin und musst dann da alles sauber machen. Das ist schon ein bisschen, also ich finde, das ist eine Triggerwarnung für einige, die das vielleicht nicht abkönnen. Das ist echt eine Sache tatsächlich, da bin ich froh, wenn das irgendwann mal jemand anders übernimmt, ja, im Spiel.
Ja, okay, das war zu der Switch, auf der Switch war es dann nicht so detailgekommen, aber ich kann es mir wohl vorstellen, dass es dann auf der Meta noch ein bisschen anders aussieht.
Ja, also mit allen, in Virtual Realities, ne, je nachdem, bist du ja immer, kannst du auch immer näher an die Objekte ran. Also musst du ja nicht, du kannst dich auch ein bisschen weiter davon entfernen, aber wenn du jetzt so eine Klobürste in der Hand hast, musst du ja trotzdem schon irgendwie nah genug ran, um dann das Ganze sauber zu machen. Das ist schon ein bisschen wie im wahren Leben, nur zum Glück ohne Geruch.
Ja. Was haltet ihr denn von dem Commodore 77 Ultimate?
Ich glaube, ich bin dort der Volksschulansprechpartner.
Stimmt, du. Ist, glaube ich, wirklich die neue Generation oder die Fans, die vielleicht mit die wirklich Cyberpunk-mäßig dann, ne, unterwegs sind.
Ja.
Wo ich die Idee ja interessant finde, weil Cyberpunk ist ja so unsere Generation eigentlich damit aufgewachsen ist, ne, wenn man ehrlich ist. So, ich weiß nicht, wann das, wer das genau Cyberpunk damals, als es losging, aber ich erinnere mich noch so an, wie ist er nochmal, Neuromancer, ja, William Gibson war es, glaube ich, ne? Ich erinnere. Helft mir auf die Sprünge, wenn ich da jetzt irgendwas Falsches sage.
Nee, genau.
Ja, aber der hat ja viele Sachen gemacht. Da gab es auch sogar, ich glaube, sogar drei Teile oder so. Ich habe die mal irgendwann auch alle mir als Audible auf Deutsch mal geholt und angehört. Und da ging es ja auch so in die Richtung, ne? Cyberpunk, Cyberspace. Und ich glaube, so, das ist so die Richtung, wo es dann angefangen hat. Ne? Und dann kamen natürlich auch andere Filme und Serien und Bücher, die das mit aufgegriffen haben, das Thema. Und dann war irgendwann, dann gab es den Cyberspace und dann gab es Lawnmower-Man, also der Rasenmähermann und so weiter. Also es war ja dann so die Generation 80er, 90er Jahre, wo das Thema groß war. Und ich glaube jetzt Cyberpunk, also ich meine, es gab ja auch noch, muss dazu sagen, Cyberpunk war auch, glaube ich, groß in dem anderen Spiel hier von Faser. Das war Shadowrun, ne? Das war auch ein großes Thema. Das würde ich auch, glaube ich, als quasi Cyberpunk mit Fantasy-Verbindung so beschreiben. Und das war ja auch ziemlich groß, da auch mit Pen and Paper und bevor das Ganze dann wurden dann später auch Videospiele draus und so weiter. Ne? Also das ging ja so in der Zeit los.
Ja, ist ja auch so Fallout und Syndicate, das war ja auch alles so ein bisschen, ne?
In dem... Ja.
Aber
genau, das passt ja mit dann wiederum, was ich sagen wollte, das passt ja wieder mit dem Zeitgeist in der Zeit mit dem Commodore C64, weil das ja auch so ungefähr die Zeit war, ne, wo das so als dieses Cyberpunk und so aufkam. Von daher kann ich die Verbindung so einigermaßen verstehen, aber ist natürlich dann trotzdem eher ein, ja, so Sondergerät, sage ich mal, so ein Special-Gerät, das vielleicht nicht für alle das Richtige ist. Ne?
Ja, aber es gibt, was ich jetzt so gelesen und gesehen habe, schlägt ja ein wie eine Bombe. Also manche finden das richtig gut, also auch so meine Generation, die finden ja Cyberpunk auch, gibt es auch viele Fans ja, und dann mit dem Ultimate finden sie richtig klasse. Also den anscheinend den Zusammenhang. Ich persönlich sehe da jetzt überhaupt keinen Zusammenhang und spricht mich auch nicht an, so jetzt das Gerät, aber sieht natürlich toll aus, also toll aufgemacht wieder, das kann da ja. Aber wirklich viele Leute, also ich habe letztens mal geguckt, über 1000 Stück schon vorbestellt. Also da läuft schon der dritte Batch jetzt. Ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist.
Immerhin keine Limited Edition, ja, demnach.
Nee, das glaube ich jetzt nicht, ob da limitiert ist.
Ich weiß, ich habe mal eine Xbox, da gab es auch eine Cyberpunk Edition, die habe ich mir mal geholt, als das rauskam und dann festgestellt, dass das Cyberpunk irgendwie noch nicht ganz bugfrei war auf dem Gerät und gesagt, okay, ich warte noch mal ein paar Monate.
Ja.
Aber das sieht auch gut aus. Da gab es auch den Controller dazu von Xbox zur Cyberpunk Edition für die Xbox damals. Das fand ich schon wieder cool. So als ich glaube, das war auch limitiert in einer gewissen Form.
Ja, also ich habe so Cyberpunk-Spiele auch gerne. Also der Cyberpunk, das letzte habe ich sowieso gespielt, weil es ja so klasse aussah auch. Und man muss natürlich auch einen guten Rechner haben, um das zu spielen. Aber jetzt so ganz abholen, also mein Geschmack ist es jetzt nicht so. Also ich bin mehr so Simulation und so Weltraum mehr so ein bisschen.
Ist
eben Geschmackssache, also gut.
Genau.
Aber allerdings hat er ja ein bisschen bessere Hardware sogar drin, ne? Da habe ich dann nochmal genau hingeguckt. Also die 77 steht jetzt dafür nicht nur so wegen Cyberpunk 77, sondern der hat jetzt auch 77 Megahertz und einen neueren AMD-Chipsatz drin auf dem FPGA. Etwas neueren. Und die anderen Ultimates, die haben alle nur 64 Megahertz und der hat 77. Vielleicht wird da dann noch ein bisschen was anderes ausgenutzt werden. Muss man dann mal sehen. Aber ich werde mir drin trotzdem nicht holen.
Ja, wirklich lustig, wenn es dafür eine Cyberpunk 2070-Version geben würde, ne? Also yes. Angepasstes Spiel dafür. Also jetzt nicht unbedingt 3D, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja, es ist ja eine Cartridge dabei mit irgendeiner Demo.
Ja, genau, da ist eine Demo bei.
Okay.
Von irgendeiner polnischen Demo-Gruppe.
Übrigens ist Christian auch noch hier aufgetaucht.
Hallo Christian.
Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo.
Irgendwie wilde Zeiten. Ich weiß nicht, also jetzt dem ganzen Zeug.
Ja, da machen sie jetzt aber schon ein bisschen Zahlenspielerei. Commodore 77 mit 77 MHz. Das Cyberpunk spielt 2077.
Ah, okay, ja, ja. Ich erkenne den Zusammenhang.
Aber sie sind anscheinend immer für eine Überraschung gut bei Commodore momentan.
Ja. Genau, das habe ich auch gesagt. Dem einen, ich habe mich ein bisschen kurz unterhalten, einer kam aus Kanada, der andere aus USA und der andere, glaube ich, der da am Stand war, aus England. Wie gesagt, die haben ja dann ein paar Merch-Sachen auch noch mitgenommen, also T-Shirt zumindest. Und dann meine ich auch zu dem einen, macht ruhig so weiter, nur bitte keinen Staubsauger rausbringen. Und da meinte er so, das hat vorhin vor 20 Minuten auch schon jemand gesagt. Und da meinte ich, okay, da bin ich gleich nicht ganz.
So weit weg ist es dann nicht, oder?
Nee.
Naja, es anscheinend tut sich ja jetzt in der ganzen Sache ja mit den Lizenzen ein bisschen was. Nachdem ja jetzt der A1200 offizielles Amiga-Produkt ist und der eine Italiener, der Battigliani, der war ja auch auf der Gamescom und wurde in der Gegend vom Commodore-Stand gesichtet.
Naja, da passiert wahrscheinlich tatsächlich jetzt endlich. Alle können sie jetzt endlich mal Geld verdienen und wollen das dann auch, ne?
Ich hätte mit dem, das wie gesagt am Mittwoch noch, auch mit dem Abstand darüber gesprochen, wie das mit Amiga aussieht. Kurz, die Zeit habe ich natürlich auch noch genutzt. Und er meinte, also es gibt noch keine klare Aussage, ne? Also es ist das nur das, was man schon gelesen hat, aber die sind natürlich bemüht, dass das Amiga da mit demnächst auch mit aufgenommen wird. Aber zumindest war das die Aussage damals und vor allem am Mittwoch noch. Aber es kann sich natürlich, wie gesagt, jetzt alles geändert haben in den letzten Tagen.
Ja, und dann kommt ja noch der Amiga 1200 Emulator von Retro Games Limited, der kommt ja auch noch raus. Die haben die hatten jetzt auch schon so einen Vorteil von der Lizenz, weil sie jetzt dürfen sie nämlich sogar Amiga, den Amiga-Schriftzug mit draufdrucken.
Genau, das wird ihnen richtig nochmal was bringen, glaube ich.
Ja, das sieht auch schon gut aus. Also, so ist ja nicht. Also, ist nur eben Emulation. Ne? Und ich hoffe, dass sie da auch einen neueren Chip mal nutzen und nicht, da gab es doch den Amiga 500 Mini ja schon. Und ich habe Gerüchte gehört, dass die da gar nichts verbessern wollen an der Hardware. Gut, der ist natürlich auch, muss man so auch sagen, der hat ja auch einen guten Preis. Der ist ja wirklich nicht so teuer. Also wenn man das jetzt mit FPGA vergleicht. Ne?
Aber Sie haben ja zu dem gesagt, ich glaube, es kommt Workbench 3.1 und WHD-Load-fähig ist er.
Ja, die hatten mit der Software wohl auch wirklich noch Probleme mit der Workbench. Das ist ja auch alles nicht so einfach, das dann hinzukriegen. Deswegen hat sich das, glaube ich, auch noch alles ein bisschen mitverzögert. Und dann natürlich diese Hardware, die Hardwarepreise, die da hochgeschossen sind.
Ja, zurzeit ist alles, was an Hardwareprojekten kommt, was Speicher und Festplatte hat, halt zum Scheitern verurteilt. Das kann halt keinen Sinn machen, weil wenn du für 16 GB Speicher, was eigentlich, wenn man ehrlich ist, nicht ausreicht für viele größere Projekte, da bist du ja schon bei 190 € auch im Einkauf. Das gleiche gilt für SSDs, die haben sich ja auch verdoppelt. Wenn ich mir überlege, dass ich 1 TB M2 SSDs im letzten Jahr regelmäßig für 49-55 € gekauft habe und die Pro-Modelle oder die sehr guten Modelle für 79, ja, da kann man heute echt nur noch von träumen. Wie gesagt, ich habe schon ein paar Mal erzählt, ich hatte geschaut, was ich für den RAM bezahlt habe, den ich in meinen zweiten PC eingebaut habe. Da habe ich für 32 GB DDR5 89 € bezahlt mit LED-Beleuchtung, also gleich viel schneller. Aber das gab halt nichts anderes. Das war ein Angebot, da hättest du auch 20 Stück kaufen können. Da hättest du jetzt nicht dumm und dusselig verdient, wo das über 300 € sind.
Ja, das ist irre.
Ich habe mir jetzt wegen lokaler KI mal ein bisschen die Grafikkartenpreise nochmal angesehen, aber das ist ja echt nicht mehr normal. Wenn man so schaut, was so eine 5090 kostet, da musst du ja 2 Nieren dafür verkaufen.
Ja.
Und ich habe letztes Jahr noch aufgerüstet und habe eine 5060 Ti eingebaut für 420 €. Die kostet jetzt 600.
Und das ist jetzt nicht die Karte, wo man als Enthusiast-Karte die verkaufen würde. So eigentlich war das mal solide obere Mittelklasse, ne?
Ja. Was kostet so eine 5090, so eine GeForce? Weiß gar nicht.
Drei, null bis vier, oder zwischen drei und vier irgendwo.
Ja, es gibt so besondere Modelle, die da stehen die Leute drauf. Das sind dann natürlich so diese ROG, die Republic of Gamer von Asus. Die sind teilweise bis fünf hoch. Gibt es ja jetzt auch so eine goldene, vergoldete Edition. Und dafür bezahlt sich echt dann dumm und dusselig. Alles, was im Optischen ein bisschen was hermacht, ist krank.
Und nach einem Jahr wieder veraltet.
Nee, da nicht, weil du merkst ja, Nvidia hat den PC, den Konsumentenmarkt seit 3 Jahren eigentlich nicht mehr mit neuer Technik bestückt. Macht ja keinen Sinn. Du hast ja, der Markt ist ja ein ganz anderer. Und die bauen ja auch keine Grafikkarten mehr, sondern sie bauen diese Rendering-Units oder das, was man jetzt auch bei AMD gesehen hat in der Präsentation, halt so Komplettcomputer mit so und so viel Milliarden oder Billionen Aktionen pro Sekunde. Das heißt, für eine KI halt optimiert. Und diese Systeme, da kannst du natürlich pro Tag Hunderttausende verkaufen, weil, na, ist ein bisschen übertrieben, aber Tausende verkaufen, weil die AGs, die dann irgendwo gesagt haben, sie wollen ein Rechenzentrum für KI aufbauen, müssen es dann ja irgendwann. Und dann ist das Geld auch egal, weil sie müssen ihren Aktionären sagen, dass da sind jetzt, wir haben jetzt unsere 5000 Server da stehen, egal was sie gekostet haben. Hauptsache, sie stehen da erstmal.
Du meinst jetzt der Technikvorsprung jetzt auch von den Generationen aus oder wie? Dass sich da nicht mehr viel tut oder?
Nein. Dass Nvidia mit diesen oder auch AMD mit den großen Netzwerksystemen und die KI, den Bedarf innerhalb für die KIs so groß ist und die Gewinnmarge so hoch, dass du den Konsumentenmarkt da nicht mehr angreifen musst, weil der Konsumentenmarkt ist zwar an sich als, sage ich mal, ist sehr groß, aber das, was du an Produkten herstellen kannst, ist ja auch endlich. Und dann nimmst du natürlich, wenn du 10.000 Produkte verkaufen kannst mit $1.000 pro Stück Gewinnspanne oder du produzierst 100.000 mit $10 Gewinnspanne, wo du dann auf manchmal Pech hast, dass du Arbeitsspeicher bekommst oder nicht, dann nimmst du natürlich das, wo du mehr Gewinnspanne dran hast. Und dann wird halt ein Projekt wie eine neue Grafikkartengeneration für Privatkunden einfach mal hinten angestellt. Wie gesagt, dieses Jahr kommt nichts, nächstes Jahr vielleicht, wahrscheinlich nicht. AMD wird wahrscheinlich irgendwann mal wieder so ein Rebranding machen, wo sie dann wieder irgendwelche AI-Kerne reinquetschen in die ursprüngliche Architektur. Aber mehr wird doch nicht kommen. Also die nächsten 4 Jahre oder 3 Jahre, wenn es kommt noch ein riesiger der Crash, den alle eigentlich jetzt schon erwarten. Da weil verdienen tun nur sehr wenige in dem Bereich. Wir gucken mal. Aber ich sehe das Ganze sehr kritisch zurzeit. Das ist halt gegen die Gamer und pro Firmen und Blase.
Ach so, ja. Nee, was ich meinte ist, du kaufst eine neue GeForce und nach einem Jahr gibt es aber schon wieder eine neue.
Ja, das war früher.
Das meine ich ja. Ja, und dann hast du ja schon wieder nicht das Aktuelle. Das meine ich damit, ne?
Aber das gibt es ja nicht mehr in Zukunft.
Das wird komplett wegsterben, weil...
Ach so, meint ihr
weil das Nvidia, nicht? Weil Nvidia einfach
was nichts
mehr
geht.
Für... Online, wie meinst du das? Nee, Nvidia wird einfach für den Konsumentenbereich, also für uns als Spieler oder für, sage ich mal, Leute, die irgendwie 3D-Renderings machen oder vielleicht Home-Projekte nichts mehr machen, weil du einfach ganz andere Kunden hast. Dann gibt es irgendwelche Datacenter, die brauchen 10.000 Server und an den 10.000 Servern kannst du halt viel mehr Geld verdienen als an 100.000 Gamern. Das meine ich damit.
Ach so. Ja, aber ich meinte auch, dass jetzt online meinte ich jetzt mit Cloud, das wird ja ausgelagert. Da ist ja gar keine richtige Hardware da mehr drin. Das wird dann ja auch noch in die Clouds ausgelagert.
Oder wie naja, meinst du? Aber das heißt ja nur eine Verschiebung. Eine Cloud heißt ja, muss dann irgendwo anders ein PC stehen. Und deswegen werden ja auch diese Services gerade immer teurer, weil eine spielefähige Cloud heißt auch mindestens 16 GB, besser 32 GB RAM. Das heißt, da wo früher jemand für einen Shadow-Server oder Shadow-PC mal im Monat $15 bezahlt hat, das sind jetzt wahrscheinlich 35 im Monat oder sowas. Weil halt, da steht dann ja auch ein Server für dich und der ist ja auf Abruf für dich da. Das funktioniert halt nicht mehr.
Hallo allerseits. Wie geht's?
Arne, hi.
Hallo.
Hi, Arne.
Hi.
Hallo.
Hallo.
Jetzt hier und wir haben Tizi, Arne ist dazu gekommen und Jonte.
Das ist richtig kuschelig geworden. Hi.
Ich habe gerade mal, wo wir gerade beim Thema sind mit Preise, mal geguckt. Ich hatte bei mir mal vor 1,5 Jahren eine 2 TB SSD gekauft für ein Fuffi oder was, ne? Von SanDisk, nichts Wildes. Hab Jonte die dann oben in seinen PC reingesetzt und in dem Moment, wo ich sie drin hatte, dachte ich auch so, war das eine gute Idee? Ich habe gerade geguckt, 276 Euro.
Ja, die sind jetzt dreifach so teuer, ne?
Ich hoffe, er weiß das zu würdigen.
Durch.
Ja, das ist alles. Wir haben ja für ein Museum diese PC-Emulationssysteme für die DOS-Spiele. Und diese Datenbanken sind ja auch schon 1,5 Terabyte groß. Und vor 2 Jahren, als wir das erste Mal drüber nachdachten, habe ich gedacht, ach, easy, kaufst du hier für, wie du schon gesagt hast, so 79 Euro eine M2, eine billige. Das braucht ja keine große Leseschreibrate. Das geht ja nur um die Fläche oder um den Platz drauf. Heutzutage musst du jedes Mal überlegen, oh fuck, wenn ein Firmenkunde fragt, er braucht Rechner, reichen 256 Gigabyte oder musst du ihm ein Angebot mit 512 machen? Weil das einfach, da habe ich mich früher drüber Schrott gelacht. Eine 250 Gigabyte SSD hat früher 18 Euro gekostet. Und eine gute 512er war bei 40.
Genau, und Festplatten sind jetzt auch arschteuer geworden.
Ja, ja.
Macht heute keinen Spaß.
Mechanische auch.
Mechanische
genauso. SSDs und mechanische Festplatten sind gerade so teuer. Ich kaufe mir auch eigentlich immer mal wieder alle paar Monate so eine 5 Terabyte externe HD von Seagate oder hier Western Digital, ne? Die gab es dann immer so, 5 Terabyte gab es, glaube ich, so für $130. Ja, inzwischen sind die bei 300 angelangt. Ich kaufe mir keine mehr. Stattdessen lösche ich kreativ. Ich habe kreative Möglichkeiten gefunden, auf den alten Platten doch noch Platz zu schaffen, indem ich irgendwelche alten Marmorom-Sammlungen lösche oder so, weil das bezahle ich halt nicht. Also ich denke mal, ich werde nicht der Einzige sein, der sich jetzt wahrscheinlich so denkt, nö, das Geld bezahle ich nicht. Da gucke ich mal lieber, ob ich nicht doch noch auf meinen alten Platten doch noch irgendwo ein bisschen Platz schaffen kann, stattdessen so, ne? Also, das geht ja gar nicht. Das ist so arschteuer.
Weil die Brenner sind ja günstiger und die Medien, ne? So, hab ich mal gehört, wenn man es ausrechnet, so Blu-ray.
Blu-ray-Brenner habe ich hier auch, ja. Oder? Ist das ein Brenner? Oder? Ja, das ist ein Brenner. Ja, also übrigens, wo du das erwähnst, ich bin gerade voll auf dem Trip mit dieser Quest 3S, ne? Kann man ja tatsächlich 3D-Filme gucken. Und ich habe mir da jetzt so ein Programm für gekauft. Skybox VR heißt das. Das ist so ein, da sitzt du dann wirklich in so einem Kinosaal virtuell und guckst halt dein Film, so, ne? Deine Medien. Die Medien kannst du einfach über SMB, also Samba sozusagen, laden. Die lade ich jetzt von meinem PC. Und der Hammer, das Ding in der neuesten Beta-Version, wenn man die Beta-Version einstellt bei in diesem Quest-Launcher, ne, da kann man ja so About machen und dann so Beta-Channel auswählen, hat man die neueste Beta-Version. Und dann kann der jetzt sogar Blu-ray 3D-ISOs abspielen. Also du kannst eine 3D-Blu-ray nehmen. Ich habe ja hier eine ganze Sammlung. Ich habe so die besten 3D-Blu-ray-Filme, habe ich hier alle. Avatar 1 bis 3 auf 3D-Blu-ray, Battle Angel Alita, Hugo 3D. Tintin hier, Tim und Struppi 3D, ne, alles in 3D auf
Falls
Blu-ray.
Irgendjemand in irgendwelchen Behörden jetzt denkt, oh Gott, den müssen wir sofort, der hat alles als Raubkopien, Arne
ist. Nee, das ist alles echt. Ich habe die hier als Discs. Und ich bin in den USA, genau. Und ich habe die ja hier als Discs. Ich habe die als 3D-Blu-ray-Discs mir alle gekauft, weil ich ja noch einen 3D-Fernseher habe. Der ist aber im Schlafzimmer und außerdem muss man da immer diese dumme, komische Brille tragen, ne, diese Polarisationsfilterbrille. Ja, und jetzt mit VR ist das halt der Hammer. Du sitzt in diesem virtuellen Kinosaal riesig groß und dann kann ich dann einfach meine Festplatte im File-Browser dort auswählen und meine gerippte Blu-ray-ISO auswählen. Und dann spielt er die tatsächlich in 3D ab. Man muss dann noch reingehen und sagen, Full SPS-Matching im Menü, so im 3D-Menü, dass er das dann korrekt darstellt. Und mit einmal hast du halt, guckst du dann dort deine 3D-Blu-rays. Aber jetzt kommt der Knaller. Erstmal, ich habe die 3D-Blu-ray-Discs hier, pack die in mein kleines Pioneer-USB-Blu-ray-Laufwerk. So, ne? Ja, kann er nicht lesen. Ist alles kopiergeschützt, verschlüsselt so, ne? Dann habe ich erstmal geguckt, wie schaffe ich das überhaupt, eine ISO zu erstellen von meinen Discs? Und tatsächlich, es gibt ein Programm für Windows, das heißt X-Reveal, also X-R-E-V-E-A-L. Das ist so ein kleines Programm, das muss man sich allerdings kaufen, hat auch $45 gekostet, habe ich mir gekauft, läuft im Hintergrund, sobald du eine Blu-ray einlegst, kannst du dann da rechts klicken, Convert to ISO oder so und dann crackt der automatisch den Kopierschutz. Also der Kopierschutz wird damit entfernt und dann hast du eine ISO-Datei auf der Festplatte und die dann mit der VR-Brille so über das lokale Netzwerk gestreamt, kann ich die dann in 1:1 Qualität in 3D gucken. Es ist so genial. Und jetzt der Knaller. Rate mal, wie groß eine 3D-Blu-ray-ISO ist, das File.
Ach, das kann nicht klein sein, oder?
43 Gigabyte. 43 Gigabyte pro Film. So. Und jetzt dachte ich so, scheiße, ich brauche Plattenplatz. Und dann sowas wie Avatar, ne? Avatar Fire and Ash kommt auf 2 3D-Blu-Rays. Also da ist so Teil 1 und Teil 2. Das heißt, das sind dann 85 Gigabyte für einen Film. Und da muss ich jetzt halt Platz schaufeln, dass ich die da alle rüber gerippt kriege. Ich rippe also zurzeit gerade meine 3D-Blu-Rays auf den Computer. Ohne Qualitätsverlust, direkt Punkt ISO. Nur der Kopierschutz wird von diesem X-Reveal-Programm halt entfernt. Und dann kann ich so halt in der Quest VR-Brille glotzen. Der Hammer. Also ich bin hin und weg. Ich bin so ein Fan von 3D-Filmen und jetzt geht das. Aber es dauert auch endlos. Ne? Es dauert 2 Stunden so, bis so eine Blu-ray, 3D-Blu-ray gerippt ist bei mir. Ist auch voll arschlahm, aber es geht.
Oder du Alternative, wenn du, du hast ja auch die PlayStation 4 mit PlayStation VR 1, da kannst du natürlich auch auf der Disc das Ganze dir anschauen in der PlayStation VR 1 Brille, aber die ist natürlich nicht mehr ganz so up-to-date.
Wie da geht das auch, das habe ich auch schon ausprobiert, das geht wirklich gut, aber da habe ich das Problem bei PSVR 1, dass ich dann immer vor dieser Kamera sitzen muss, oder? Geht das auch ohne? Weil ich muss mich dann immer vor diese PlayStation Kamera setzen und das nervt irgendwie, also. Da ist das Quest-Handheld, VR-Headset.
Genau, wenn du eh ein Couch-Potato bist, der in Front-Facing immer an deiner Couch in Richtung Monitor oder Fernseher schaust, dann ist es egal. Aber
dann ist klar, es egal,
Wenn du das irgendwie jetzt probiert wissen, es geht ja auch anders nach 10 Jahren mit diesen Brillen, will man auch im Bett mal im Liegen eventuell an die Decke starren. Und das hatte ich auch schon mal, ich bin mal im 3D-Film mit einer Apple Vision Pro eingeschlafen, hatte dann am Schluss beim Aufwachen so natürlich den entsprechenden Markierung
Ausschlag im Gesicht.
Aber das war es wert.
Das ist auch bei mir bei der PlayStation VR 1, da bröckelt schon das Gummi immer ab. Das habe ich dann immer auf der Stirn, wenn ich das Ding aussetze, aber es geht auch.
Lecker, lecker.
Aber diese Quest 3S wirklich, also da sitzt du dann wirklich in diesem virtuellen Kinosaal und die haben das sogar so programmiert bei diesem Skybox, dass du, wenn der Film jetzt zum Beispiel so ganz viel blau hat, dann wird die Kinowand des Kinos auch so ein bisschen blau getönt davon, wenn man will. Also sehr cool gemacht. Und ja, für 3D-Filme natürlich jetzt der Knaller. Was habe ich noch gemacht? Ich habe eigentlich jetzt das Gefühl, ich weiß nicht, Tom, ob du das auch so kennst, aber ich habe zum Beispiel auf der PlayStation 5, kennt ihr das? Indiana Jones and the Great Circle, das Spiel? Das ist ja mal genial. Dieses Indiana Jones-Spiel.
Ich kenne das noch vom Titel.
Das ist so gut und das ist halt, das ist so komisch, weil du siehst ja das ganze Spiel aus den Augen von Indy. Also du bist ja selber praktisch im Körper von Indy und spielst das aus der First-Person-Ego-Perspektive. Und die ganze Zeit beim Spielen denke ich mir, ach, das wäre so viel besser in VR. Weil das ist ja schon fast wie VR, ne? Nur dann halt flach. Und wenn du mal so eine Woche ganz viel VR spielst und dann wieder so ein flaches Spiel spielst, dann kommt einem das so, die Immersion ist nicht da. Du denkst so, das muss doch noch besser gehen. Ich fühle mich gar nicht im Spiel. Ich gucke nur auf eine flache Leinwand. So, das ist gar nicht auf einem flachen Bildschirm. Das ist so schlaff. Das wird dann mit einmal alles so schlaff. Aber das Spiel ist auch richtig gut, das Indy Jones. Also vor allem erstmal, die Grafik ist ja unglaublich gut. Wie das alles aussieht, die ganzen Fenster und die ganze Welt, in der man ist. Du siehst halt jeden kleinen Hammer in der Werkstatt oder bist halt irgendwo in so einem Raum und jeder kleine Kerzenständer, alles ist perfekt modelliert, so auch in riesig hoher Auflösung. Da hängt irgendein Bild an der Wand, so ne, du gehst ans Bild, du kannst die einzelnen Pinselstriche sehen. Das ist halt unglaublich hoch aufgelöst, alles so, die ganzen Texturen. Und dann, ja, der Hammer im Spiel, du kämpfst ja dann auch aus der Ego-Perspektive mit Fäusten so, ne? Und du hast echt das Gefühl, du vermöbelst die Typen total, die ganzen Nazis so. Du kannst dir halt einfach irgendwie, findest halt so einen Besenstiel, ne? So einen Besen und dann haust du die mit dem Besen kaputt, bis der Besen zerbricht. Oder du findest, und dann habe ich irgendwann eine Fliegenklatsche gefunden, weil du kannst alles als Waffe benutzen. Da hast du so eine Fliegenklatsche und haust dem Typen mit der Fliegenklatsche so links und rechts eins übers Gesicht, bis dann die Fliegenklatsche zerbricht und da musst du wieder mit Fäusten weiterkämpfen. Das ist ja wohl so witzig. Das ist echt total cool.
Also, mit wann zerbricht eine Fliegenklatsche?
Weiß ich nicht, aber die zerbricht dann. Oder zum Beispiel auch so mit so einer Schaufel, ne? Dann findest du so einen Spaten und dann haust du den Leuten mit dem Spaten eins über die rüber. Aber das geht dann immer nur 3-mal, dann zerbricht das Zeug immer, was man da so findet. Oder ein Kerzenständer im Vatikan. Habe ich die dann mit so einem Kerzenständer alle vermöbelt. Du hast halt in dem Spiel echt das Gefühl, dass du so richtig die vermöbelst, die ganzen Gegner. Das ist wirklich toll. Es ist ja selten, dass die das in Ego-Perspektive schaffen, dass so Fäustkämpfe gut funktionieren. Aber in diesem Spiel funktionieren sie wirklich perfekt. Aber das hätte ich auch gerne in VR. Das müssen sie auch noch mal in VR machen. Das wäre wirklich dann noch besser.
Aber viele Spiele haben ja mittlerweile so einen Mod, ne? Oder sind mod-technisch dann schon VR-ready. Muss man mal schauen. Da gibt es ja immer noch weitere findige Leute, die sich damit beschäftigen. Also es gibt allein so ein Injection, VR-Injection bei Unreal 4 Spielen, glaube ich. Da geht das bei allen Unreal 4 Spielen, die kannst du, glaube ich, mittlerweile in VR spielen. Sind natürlich nicht dafür vorgesehen, aber genau wie GTA 5 auch, aber es ging wohl auch damals schon mit der allerersten Quest 1, das haben wir mal getestet. Aber es ist halt, man merkt dann halt, es ist halt nicht ein Spiel, das dafür vorgesehen ist, aber es geht.
Ja, ich bin halt auch jemand, ich sehe diesen 3D-Effekt total. Also auch beim Nintendo 3DS oder bei VR-Brillen oder bei 3D-Filmen. Das ist halt für mich ein Mega-Effekt, das so in 3D zu sehen. Weil das fängt alles dann so realistisch an, auch so ein bisschen, als würdest du wirklich vor einem schweben. Und ich habe das extrem stark, diesen Effekt. Ich mag den voll gerne. Und dann zum Beispiel, meine Frau, die meint immer, wenn wir irgendeinen 3D-Film gucken, die sieht das gar nicht so richtig, dass das für die ist, macht das gar keinen großen Unterschied. Aber für mich ist das irgendwie ein super Effekt. Das hast du ja in VR eigentlich immer, dass alles 3D ist. So, ne? Dann, so, wenn du irgendwo nah an was rangehst. Ich habe jetzt ganz viele diese Escape-Room-Spiele gespielt. Jetzt spiele ich gerade The House of Da Vinci VR. Auch ein unglaublich schönes Escape-Room-Spiel, so in Florenz oder so, wo man so das Haus von Leonardo da Vinci erforscht und dann da immer so verschiedene Geheimräume öffnet, Geheimgänge öffnet, irgendwelche Schlüssel und Rätsel löst mit so Geheimschlössern und so. Und da schwebt das halt auch alles, also das ist alles so direkt vor einem. Ne? Du stehst halt an so einer Büste, so drehst die so rum und das ist halt so direkt in deinem Gesicht. Also so 3D irgendwie, so cool, einfach nur cool. Genau, die Immersion ist halt perfekt eigentlich schon, genau. So gut.
Dazu muss man sagen, nicht, es muss man unterscheiden. Ich habe auch einige gehabt in den letzten 13 Jahren, VR-Vorführungen, da haben auch einige, ja, mit Augen und so, ne, nicht, die sehen kein 3D und dann bringt das denen ja gar nichts. Dann meinst du, ja, Moment, das ist ein Unterschied zwischen 3D-Film und 3D-Sicht und, also stereoskopischer Sicht in dem Fall, und das Gefühl der Immersion, weil man sieht ja auch mit den menschlichen Augen, ne, so in der Form, sieht man ja die Umgebung auch, nimmt sie auch wahr, egal ob es man dreidimensional wahrnimmt oder nicht. Und das Gleiche ist halt in der VR-Brille genauso. Und die Leute haben es dann mal probiert und die waren trotzdem verblüfft, wie gut das funktioniert für die, obwohl sie nicht gedacht hätten, dass das, also die waren ja darauf fokussiert, dass es 3D ist. Das war zwar, der 3D-Effekt war für die nicht da, aber die Immersion war da. Also, dass du dann wirklich rumläufst und die Sachen vor dir hast. Und das ist das Wichtige dabei.
Das auch, das, ja. Darf man nicht vergessen. Auch, ja. Aber bei mir ist eben zusätzlich auch noch, finde ich auch noch diesen 3D-Effekt so toll. Das ist halt ja, dann klar. Beides kommt dann genau. Zusammen.
Genau.
Aber das ist dann wirklich schwer zurückzugehen. Das ist wirklich so ein Schritt, ne? Dann, wenn du dann wieder was Normales so auf der PS5 spielst, ohne VR, es wirkt dann wirklich irgendwie so ein bisschen schlaff. Man denkt ja. So, ich bin ja gar nicht richtig drin.
Ich kann auch einige sagen, kann ich mir zurück zu Flat.
Also wie sagt ja, das, wirklich. Das ist echt VR. Komisch. Ja.
Genau. Wir sagen, alles, was nicht VR ist, ist flat. Also flach.
Ist auch so. Es wirkt flach und schlaff. Ja, es wirkt einfach schlaff. Und das ist, ich benutze jetzt auch fast nur diese Quest, weil ich habe ja PSVR 2 auch, aber weil das so einfach ist, ne? du schnappst dir das Ding aus dem Regal, setzt es auf und bist drin. Das habe ich ja letztes Mal schon erzählt. Du brauchst im Grunde ja auch bei vielen Sachen, brauchst du im Grunde, also zum Beispiel so zum Filme gucken, brauchst du diese Controller auch gar nicht, weil er kann ja auch Handtracking machen, so ähnlich wie bei Apple, bei der Vision Pro. Und das funktioniert auch für sowas, um eben ein Programm zu starten oder einen Film zu gucken, ist das Handtracking auch ausreichend. Das heißt, du setzt dir das Ding auf und bist drin. Das ist halt so schnell. Bei der PlayStation 5, da muss ich erst die Konsole anmachen, da muss ich das Ding mit dem Kabel verbinden, da muss ich wieder irgendwie ein Update machen, da muss ich wieder, ne, also es ist halt alles viel umständlicher so. Das darf man halt auch nicht unterschätzen, die Einfachheit. Weil diese Hürde, ne, wie nervig ist das jetzt wirklich da einzusteigen? Und das ist bei dem Quest echt perfekt gelöst. So, setzt es auf und zack, geht's los. Überhaupt kein Problem so.
Ja, da hast du drei Generationen verpasst oder Iterationen, weil das war damals auch nicht so. Es gab auch kein Handtracking in deiner ersten Generation. Du hast jetzt sozusagen, du kommst in Genuss, auch den Pass-Through, ne, dass man durch, oder Mixed Reality, dass man durch die Brille durchschauen kann. Du siehst Umgebung weiterhin. Das hat ja viele auch geschockt. Du setzt die Brille auf und die waren total immersiv in einer anderen Welt, aber auch gleichzeitig erstmal disorientiert.
Das weil du so weg bist, genau. Genau, du setzt das auf und du siehst erstmal deinen Raum. Das heißt, du fühlst dich nicht desorientiert, du bist erstmal in deiner normalen Umgebung, kannst dadurch natürlich auch noch dann ganz locker die Controller dir schnappen, dich nochmal umgucken, dass du so zentral im Raum stehst und so. Das ist halt auch alles so, macht das alles sehr einfach so, ne? Genau.
Ich sehe schon, der Podcast wird schon wieder teuer. Also ihr habt ja, schon mal so viel von der Meta erzählt und ich habe die auch bei Richard.
Ich kann das nur empfehlen. Also ich habe mir die Quest 3S gekauft, ich bin wirklich mega begeistert. Also es ist jetzt, zur Zeit ist es wirklich so, dass es mir oft passiert, dass dann die Batterie alle ist, weil ich wirklich so lange damit spiele, bis dann die Warnung kommt, nur noch 5% Batterie. Weil die hält, glaube ich, auch nur so 2 Stunden oder so.
Ja, 2 Stunden noch. Da musst du ja die Bobo holen, da kannst du hinten einen Akku austauschen, da kannst du sozusagen länger spielen. Oder an der Powerbank dran halten, das Ganze, ne, mit einem Kabel.
Ja, und die Linsen habe ich mir auch gekauft von Zenni. Dass ich da die meine Brille nicht drunter tragen muss. Das hat doch auch noch mal einen Unterschied gemacht wegen der Bequemlichkeit, so, ne? Dass es dann noch einfacher ist, die aufzusetzen. Weil vorher musste ich mal so ein bisschen gucken, dass die Brille gut, meine normale Brille erstmal gut sitzt und so, dass es auch alles passt. Das geht mit den Linsen dann, ist dann auch bequemer, weil man halt auch, es ist ja auch mal bequem, keine Brille tragen zu müssen. Du hast natürlich das VR-Headset auf, aber nicht zusätzlich noch eine Brille auf der Nase. Hab mir jetzt auch für alles die Linsen gekauft. Also ich habe mir die Linsen von Zenni für die 3S gekauft. Ich habe mir die Linsen von VR-Optischen für PSVR 2 gekauft. Die werden auch einfach so draufgesteckt, lassen sich auch dann ganz leicht wieder entfernen, einfach mit so einem Klick. Und dann habe ich mir sogar noch die Linsen für PSVR 1 gekauft. Die gibt es auch von VR-Optischen von dieser Firma. Das sind so Zeiss-Linsen, so richtig hochqualitative Linsen. Aber bei der PSVR 1, da muss man die so ein bisschen so, da muss man so dieses Plastik entfernen, dieses Gummi, das so einsetzen und dann das Gummi wieder drüber packen. Die klicken nicht so leicht ein, die lassen sich auch nicht ganz so leicht wieder entfernen, aber habe ich jetzt auch gemacht.
Ihr wollt beim Retro-Komfort mitmachen? Ihr habt Fragen, Anregungen, Themenvorschläge? Möchtet einen Audiokommentar abgeben, als Gast in der Sendung mitmachen oder aus irgendeinem anderen Grund mit uns in Kontakt treten? Schreibt einfach eine Mail an mail@retrokomfort.de. Ihr findet uns in den sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp und Co. oder direkt auf der Homepage www.retrokomfort.de. Natürlich kann man uns auch auf iTunes oder Spotify hören und bei Twitch und YouTube freuen wir uns ebenfalls immer über neue Follower und nette Kommentare. Donnerstags treffen wir uns zum Videostammtisch, wo wir mit interessierten Hörern ausgewählte Spiele gemeinsam ausprobieren. Freitags gibt es einen Audio-Stammtisch für alle Hörer, die sich untereinander oder mit dem Podcast zu beliebigen Themen austauschen wollen. Die Videomitschnitte findet ihr auf YouTube, die erste Stunde der Audio-Stammtische im RSS-Feed oder auf der Homepage. Das komplette Programm gibt es für alle Unterstützer. Wer unser Podcast-Projekt auf Patreon, Steady oder bei PayPal unterstützen möchte, findet auf unserer Homepage alle notwendigen Informationen. Unterstützer erhalten Zugriff auf viele exklusive Inhalte, Sonderformate und Videos sowie zeitexklusiven Zugriff auf unsere aktuellen Interviews oder Einspieler direkt nach der Aufnahme, weit vor der Ausstrahlung im regulären Podcast. Unterstützen kann man uns natürlich auch gerne im Backoffice. Wir suchen immer fleißige Hände, die uns bei den Shownotes, bei der Recherche oder zum Beispiel bei der Übersetzung der Interviews mit Spielelegenden helfen können. Die Jingles sind übrigens tatsächlich Retro. Die meisten hat Patrick vor über 30 Jahren am C64 programmiert. Natürlich sind sie deswegen auch GEMA-frei. Und wer mit uns zusammen mal eine Reise in die Vergangenheit machen möchte, der kann uns ja, wie erwähnt, in Hamburg in unserem bespielbaren Museum treffen. Hoffentlich bis bald. Ach ja, nach meinen Kontaktdaten braucht ihr gar nicht zu fragen. Ich bin nur die Stimme.
Ist eine Produktion der Firma Comillusion GbR, Medienpublikation, Presse- und EDV-Service.